Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Wir machen keine Sommerpause und melden uns auch im August mit einer frischen Ausgabe von Makroskop Shorts. Unser Update zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen. Ich bin Franziska Walser. Und wie immer spreche ich mit Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Wir klingen ein bisschen anders heute, weil wir uns digital zusammenschalten. Du unterbrichst netterweise deinen Urlaub für uns kurz. Danke Klaus dafür.
Ja, gerne. Die Sommerferien laufen nach wie vor und ich genieße sie.
Sehr schön.
Aufsteiger und Aussteiger.
Das ist die Rubrik, in der wir uns hier im Podcast mit politischen Personalien befassen. Und was da in den letzten Wochen passiert ist, das hätte für eine ganze Podcast-Folge gereicht. Ausgelöst durch den Rücktritt von Jens Spahn gab es eine richtige Personalrochade innerhalb der CDU und bei den Ministerien. Thorsten Frey wird Fraktionsvorsitzender, Ex-Gesundheitsministerin Nina Wagen übernimmt seinen Posten als Chefin des Bundeskanzleramts, erste Frau da überhaupt. Carsten Linnemann wird Gesundheitsminister und sagt selbst, er habe einen Höllenrespekt vor dieser Aufgabe. Und das ist nur der Anfang. Klaus, mal ganz generell, was macht denn diese Personalrochade von Kanzler Friedrich Merz für einen Eindruck auf dich? Also es gab ja auch viel Kritik.
Ja, also die Kritik war heftig, vor allen Dingen die Kritik an der Art und Weise, weil wieder die Dinge kommunikativ etwas holprig vorbereitet gewirkt haben. Also man hat den Verkehrsminister schon zur Disposition gestellt. Es wurde bekannt, dass er entlassen werden sollte und hatte gleichzeitig Schwierigkeiten, den Nachfolger dann zu finden zum Beispiel. Und das wirkte dann nach außen hin etwas holprig. Insgesamt ist es ein relativ großer Umbau, der für diesen Zeitpunkt auch relativ umfänglich erscheint. Also man hat zwei Minister ausgetauscht, man hat Staatsminister ausgetauscht, den Kanzleramtsminister ersetzt, die Koalitionsspitze neu besetzt. Dann gab es dabei noch Rochaden auf Ebene der Staatssekretäre und der parlamentarischen Staatssekretäre. Und das Ganze hat sich dann fortgesetzt, selbst bis runter auf Abteilungsleitungsebene im Bundeskanzleramt. Also relativ viel.
Was meinst du mit diesem Zeitpunkt? Also heißt das diesem Zeitpunkt in der Regierungsverantwortung oder meinst du, weil es so spontan war?
Ja, also der Zeitpunkt scheint ziemlich früh zu sein. Man ist jetzt ein Jahr am Arbeiten in dieser Regierung. Das ist ja noch gar nicht so fürchterlich lang. Man sagt ja immer, man braucht so 100 Tage, um im Amt einzusteigen. Das ist so ein Drittel des Jahres oder vielleicht ein Viertel des Jahres. Und dann geht es so allmählich los und man baut so die größeren Reformvorhaben auf. Und ein Kabinettsumbau in dem Umfang zu diesem Zeitpunkt ist relativ ungewöhnlich. Und das ist schon durchaus beachtlich. Der Anlass, der Rücktritt Spahns, ist natürlich auch ein einschneidender. Also die Fraktionsspitze ist ja sozusagen der zweite oder die zweite Ebene in der Regierungskonstellation für eine Partei. Und wenn dann die Fraktionsspitze zurücktritt oder zurücktreten muss, dann bedeutet das schon einen Einschnitt. Und hier hat es dann eben zu einer heftigen Rochade geführt.
Genau, und was du gesagt hast mit den 100 Tagen, man sieht es ja total gut an der Gesundheitsreform, haben wir auch engmaschig begleitet hier im Podcast, ne, dass Linnemann da jetzt was übernimmt, was ja noch irgendwie in einem fragilen, noch nicht ganz fertigen Stadium ist, wird uns sicher auch noch beschäftigen. Aber lass mal, wie du gesagt hast, so ein bisschen abseits der ersten Reihe gucken. Also es gab Umbauten auch eben in der zweiten und dritten Ebene, StaatssekretärInnen und AbteilungsleiterInnen. Und das, sagst du, ist ungewöhnlich, dass man da so tief geht.
Das ist schon ziemlich tiefgreifend. Also dass man bei einem Ministerwechsel auch mal einen parlamentarischen Staatssekretär austauscht, ist normal, weil sich da eben auch vertraute Personen damit verbinden in aller Regel. Deswegen, da kann das durchaus sein. Aber wir haben zum Beispiel den Michael Meister, der im Bundeskanzleramt zuständig ist für die Bund-Länder-Angelegenheiten und die Koordination. Und das ist eine Position, die schon relativ wichtig ist, weil dort eben diese Verhandlungen geführt werden zu all den Themen, wo die Länder Mitspracherechte für sich reklamieren. Und das ist ein neuralgischer Posten, weil da eben der Konsens gefunden werden muss. Wenn man Reformvorhaben anschiebt, beispielsweise im Rahmen der Steuern, dann braucht man in der Regel die Zustimmung der Länder und dafür braucht man eine gute Person, die da die Koordination macht. Und der Michael Meister ist zum Beispiel einer, der wirklich lange, lange Jahre im Parlament saß, auch viel Erfahrung in Ministerien gesammelt hat und da jetzt eben ausgetauscht wird. Und das ist etwas, wo man dann schon mal aufhorcht.
Und hast du da aber irgendwie eine Erklärung dafür? Also so viele talentierte Leute in der CDU, die mussten auch alle mal ran? Oder also jetzt im Ernst, also gibt es da irgendwie eine Strategie zu erkennen?
Ja, also zumindest da sagt man, naja, die Koordination mit den Ländern hat nicht so gut funktioniert. Also man erhofft sich hier an der Stelle vielleicht nochmal einen neuen Impuls mit einer anderen Person. Der Philipp Amthor ist ja auch jemand, der durchaus eloquent ist und auch vielleicht den einen oder anderen nochmal neu mitnehmen kann. Ich kann mir das so erklären, dass man gesagt hat, okay, wenn wir die Gelegenheit jetzt haben, dann sortieren wir an den Stellen, wo wir vielleicht momentan noch große Schwierigkeiten gehabt haben, unser Regierungshandeln zu organisieren, auch nochmal mit um. Also Kanzleramtsministerin neu besetzt, dann eben den Staatsminister für die Bund-Länder-Angelegenheiten neu besetzt. Das sind wichtige Positionen, um das Regierungshandwerk gut vorzubereiten und durchzuführen.
Also wir können jetzt nicht alle Personalien nennen. Du hast mir da eine Riesenliste geschickt. Ist auch noch nicht alles ganz klar und ganz in trockenen Tüchern. Aber kannst du vielleicht nochmal eine Personalie nennen, die du besonders interessant findest, vielleicht auch mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen für die Pharmaindustrie?
Ja, wir haben einen Wechsel im Bundeskanzleramt, der auch nochmal in der Branche zumindest aufhorchen lassen hat. Das ist die Abteilungsleitung für den Bereich Soziales, Gesundheit, Arbeit, Umwelt und Gesellschaftspolitik. Also ein relativ breites Feld. Aber ein Bereich, der die Branche, die Pharmaindustrie, das Sozialsystem betrifft. Und da wurde die langjährige Abteilungsleiterin, die das bis hierher gemacht hat, entlassen, beziehungsweise in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das war die Frau Mie Nordmeier und ersetzt durch Christina Ramp. Die kommt vom BDA, also von der Arbeitgeberseite. Und bringt da nochmal eine andere Perspektive rein. Das ist etwas, was für die Branche durchaus relevant ist, weil das die Fachabteilungen sind, die wirkliche Entscheidungen auch vorbereiten. Also wir sprechen da beispielsweise über Umweltfragen, also die kommunale Abwasserrichtlinie. Das ist etwas, was die Branche bewegt, aber eben auch die Koordination der Gesundheitsreform, die jetzt auf halbem Wege stehen geblieben ist, in Anführungsstrichen, und jetzt fortgesetzt werden muss. Also da kommt noch eine ganze Menge. Und für diese Vorhaben ist die Christina Ramp jetzt eine ganz zentrale Figur.
Okay, also ein Name, den wir uns merken.
Das Lexikon der Wirtschaft.
Wir sind bei S wie Steuerreform. Der Bund der Steuerzahler nennt die Pläne von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zur Reform der Einkommenssteuer eine Giftliste. Statt Entlastungen seien vor allem Belastungen enthalten. Klaus, lass mal versachlichen die Debatte. Siehst du denn in den Plänen von Klingbeil Chancen für eine Entlastung? Vor allem um die mittleren Einkommen geht's ja da.
Ja, also es ist jetzt die Umsetzung dessen, was man vereinbart hat. Also man hat sich ja im Rahmen des letzten Koalitionsausschusses auf eine Steuerreform verständigt. Man hat sich da auch über das Volumen unterhalten, also wie viel Entlastung soll letztlich dann eben organisiert werden. Und da geht es jetzt vor allen Dingen um den Abbau der sogenannten kalten Progression. Also das ist das, was man zusätzlich an Steuern bezahlt, obwohl man eigentlich real gar nicht mehr Einkommen hat. Mhm. Durch Inflation entsteht das.
Also die Löhne gehen hoch wegen der Inflation bei den Tarifverhandlungen und dann gehen aber damit auch die Steuern hoch und nichts ist gewonnen sozusagen. Würde ich es
genau.
Jetzt mal so grob, ja? Okay.
Genau, also die Löhne folgen ja auch der Inflation in dem Sinne, als dass man seine reale Kaufkraft erhalten möchte. Ne? Also wenn das alles immer teurer wird, pro Jahr so ungefähr 2%, dann steigen die Löhne dort mit. Und man würde sonst automatisch immer höhere Steuern bezahlen, wenn man dann da an der Stelle nicht gegenhalten würde. Und das ist ein wichtiges Element. Und da steigt dann eben der Grundfreibetrag beispielsweise. Man hat Veränderungen beim Kinderfreibetrag vereinbart. Da soll es Erhöhungen oder größere Freibeträge geben. Aber man hat dann eben auch gesagt, man verändert den Spitzensteuersatz und sagt, der fällt erst später an. Also damit entlastet man die Mitte und versucht da an der Stelle weniger Steuerlast für die Gesellschaft zu organisieren. Also wenn man das dann über die 2 Jahre rechnet, 27 und 28, so wie das dann das Finanzministerium getan hat, dann sind das ungefähr 10 Milliarden Euro Entlastung. Und das entspricht auch genau dem, was man im Koalitionsausschuss gemacht hat.
Anfang Juli, ne? Da hatten wir auch drüber gesprochen. Da wurden die Linien festgelegt.
Mhm. Das waren die Vereinbarungen. Was auch vereinbart wurde, dass man eine Gegenfinanzierung macht. Dass man eben sagt, wir müssen auch gucken, dass wir das Geld, was wir an Entlastung geben, auch irgendwo gegenfinanzieren. Und da war dann Teil des Deals, dass man eine höhere Reichensteuer macht. Also bei denjenigen, die wirklich sehr hohe Einkommen beziehen, über 200.000 Euro, einen größeren Anteil der Steuern veranschlagt. Und das andere ist, man hat so ein paar kleinere Subventionen rausgenommen. Also da geht es beispielsweise um diesen sogenannten Handwerkerbonus. Das hatte man eingeführt, ja, zur Vermeidung von Schwarzarbeit, damit eben ein Anreiz besteht, auf eine Rechnung für Handwerkerleistung zu erstellen. Das ist rausgeflogen. Es gibt Veränderungen bei Minijobs beispielsweise. Es gibt Veränderungen bei Freibeträgen für Vereine und Körperschaften. Also einige Elemente, die dann auch wiederum die Entlastungssumme reduzieren. Und das ist das, was jetzt kritisiert wird. Also statt 10 Milliarden Entlastung 7 Milliarden. Und das sei zu wenig und das wird diskutiert.
Okay, genau. Also das ist dieses, ich glaube, man sagt auch Brutto- und Nettoentlastung, ne? Also so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Wo wird was gegeben und wo wird auch wieder was genommen? Darum geht es letztendlich. Also ich habe auch andere Zahlen gelesen, glaube ich, als die 7 Milliarden.
Ja, also es gibt da unterschiedliche, also es kommt sehr darauf an, wie man das rechnet, ob man das dann aufsummiert über den gesamten Zeitraum, ob man das für Jahresscheiben sich dann separat anschaut. Also da kann man dann das Framing, je nachdem, wie man es macht, unterschiedlich gestalten.
Und ich habe ja gerade den Bund der Steuerzahler zitiert. Es gibt aber auch Kritik auch vom Koalitionspartner von der CDU, die aber ja, wie du sagst, das im Juli alles mitverhandelt haben. Und da ist dann von Wortbruch die Rede aus Teilen der CDU. Also ist da, ich weiß nicht, ist auch schon ein bisschen Wahlkampf vielleicht jetzt mit Blick auf die Landtagswahlen?
Ja, ich glaube, da ist manchen vielleicht erst später aufgefallen, was sie eigentlich verhandelt haben. Also am Ende des Tages ist das tatsächlich, wenn man die Maßnahmen hernimmt, das, was in diesem Koalitionsausschuss vereinbart wurde. Bis hin, dass man diese KfW-Gewinnabführung aufgeschrieben hat und gesagt hat, das ist auch Teil der Gegenfinanzierung. Also da ist wirklich 1:1 Umsetzung dahinter. Und das war halt im Ergebnis dann vielleicht ein etwas schlechteres Verhandlungsergebnis, was die CDU jetzt eben zur Kenntnis nimmt. Da muss man sich dann vielleicht nochmal an die eigene Nase fassen und überlegen, an welcher Stelle kann man da vielleicht nochmal einen neuen Ansatzpunkt finden.
Lass noch mal einen kleinen Schlenker machen. Also es steht ja die Einkommenssteuer im Zentrum der Diskussion. Es gibt aber auch so eine kleine Nebendiskussion um die Mehrwertsteuer. Da hat der Chef des Münchner IFO-Instituts in diesen Tagen gesagt, er ist dafür, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz abzuschaffen, also 19% auf alles. Wie siehst du das als Idee?
Ja, dieser ermäßigte Mehrwertsteuersatz hat einen Hintergrund. Und zwar wird gesagt, man möchte alle Produkte des täglichen Lebens, also Grund, Nahrungsmittel und so weiter, die möchte man von der Mehrwertsteuer etwas entlasten, damit sie günstiger sind. Das ist die Idee dahinter. Das ist mittlerweile ziemlich ausgefranst. Also es ist überhaupt nicht mehr klar, warum welches Produkt eben in dieser Vergünstigung gelandet ist. Ein Beispiel, es gibt Mehl, das wird mit 7% Mehrwertsteuer belastet. Es gibt aber auch Arzneimittel, die werden mit 19% Mehrwertsteuer belastet. Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, ob das eben beides ist natürlich richtig, ja, und warum jetzt dort 19% und dort 7% angesetzt werden. Und da gibt es schon eine lange Diskussion, dass man das vereinheitlichen möchte und sagt, okay, entweder 7% für viele Bereiche oder eben 19% für alle, um dann eben diese Ausnahmediskussion zu umgehen. Und auch für die Gegenfinanzierung einer umfassenden Einkommenssteuer ist auch die Mehrwertsteuer immer wieder im Gespräch. Das hat verteilungspolitische Konsequenzen. Üblicherweise trifft die Verbrauchssteuer die niedrigeren Einkommen stärker, als wenn man da an der Einkommensteuer was verändern würde. Das hat also Verteilungskonsequenzen. Das muss man sich dann immer wieder vor Augen führen, wenn man darüber spricht. Aber prinzipiell kann ich der Idee einer Vereinheitlichung auch von Mehrwertsteuersätzen einiges abgewinnen.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Vielleicht haben Sie die Bilder gesehen von den gestrandeten Kreuzfahrtschiffen auf dem Rhein. Wer in diesem Jahr zur berühmten Lorelei wollte, der hat Pech gehabt. Die Routen mussten geändert werden, teils gestrichen. Und das liegt an den sehr niedrigen Wasserpegelständen durch Hitze und wenig Niederschlag. Das ist nicht nur für Urlauber ein Problem, das ist auch für die Pharmaindustrie ein Problem. Warum, Klaus?
Ja, der Rhein ist nicht nur ein schöner Fluss, den man dann irgendwie bereisen kann, sondern es ist eine ganz wichtige Lieferroute für bestimmte Produkte. Und wir haben entlang des Rheins einige Chemiestandorte. In Ludwigshafen beispielsweise gibt es BASF. Dort werden Produkte, auch Vorprodukte für die pharmazeutische Industrie hergestellt. Und diese Belieferungen dort finden nicht mehr in dem Umfang statt, wie man das eigentlich bräuchte. Das kommt also zu Knappheiten, kann bei der Produktion zu Einschränkungen führen. Und das führt dann letztlich dazu, dass man ja im Wirtschaftskreislauf Schwierigkeiten hat. Ähnlich wie wir das eben bei den Lieferketten international beobachten, kann das eben auch lokal zuschlagen.
Mhm. quasi die deutsche Straße von Hormus, könnte man sagen.
Das ist jetzt nicht die Straße von Hormus, ja, aber es gibt ja einen Rheinpegel, gibt es einen ganz zentralen, und zwar der steht in Kaub. Kaub ist so in der Mitte ungefähr. Dort ist eben die flachste Stelle des Rheins. Dort wurde der Pegelstand heute früh, ich habe es nachgeguckt, gemessen mit 16 Zentimeter.
Also so okay, nochmal einer weniger als gestern. Geht genau, noch weiter runter.
Ja. Geht noch weiter runter. Also der Pegelstand ist so niedrig wie noch nie und deutlich niedriger, als wir das zum Beispiel zum Niedrigwasser im Jahr 2018 erlebt haben. Da gab es schon mal eine solche schwierige Situation. Die war allerdings im Oktober. Da war schon der gesamte Sommer durch und jetzt sind wir im August und haben niedrigere Pegelstände. Damals lag der Pegel bei 24 Zentimeter. Und okay. Kaub ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Das ist die flachste Stelle. Wenn man dort nicht durchkommt, dann kann man eben auch nicht bis zu den industriellen Zentren am Oberrhein durchfahren. Ja. Und dementsprechend ist das ein wichtiger Punkt.
Okay, du hast gesagt, es ist auch im Oktober, das ist ja auch eine wichtige Info. Also das heißt, wir müssen eigentlich damit rechnen, dass der Tiefpunkt im wahrsten Sinne, dass wir den vielleicht noch gar nicht erreicht haben.
Ja, die Wahrscheinlichkeit zumindest, dass wenn es weiterhin so trocken bleibt, dass die Pegelstände noch weiter absinken, ist relativ hoch. Es gibt eine Fahrrinne, die im Rhein ausgebaggert ist. Die ist dann nochmal 1,20 Meter tiefer ungefähr als das, was man da an Pegelstand hat. Also in Kaub zum Beispiel liegt die Fahrrinnentiefe jetzt bei 1,29 Meter. Mhm. Aber wenn das immer weiter absinkt, dann können eben die Schiffe nicht mehr voll beladen werden. Das können sie jetzt schon nicht mehr. Aber irgendwann können sie diese Stelle einfach nicht mehr passieren. So, und dann hat man ein echtes Problem. Dann muss man ausweichen auf Schiene, auf Straße. Und das Ganze führt zu größeren Verzögerungen.
Jetzt hast du gesagt, 2018 gab es was schon mal, nicht in dieser Drastik, aber man hat da schon Erfahrungswerte. Kann man denn mit Blick darauf so ein bisschen sagen, was die wirtschaftlichen Folgen sein könnten?
Ja, damals hatten wir uns das im Rahmen der Prognosetätigkeit intensiver angeschaut, auch die Kollegen der anderen Institute damals. Und man hat gesagt, gut, diese Niedrigwasserphase, die hat uns in dem einzigen Quartal dort ungefähr 2/10 Wachstum gekostet, 2 bis 3/10. Und das ist durchaus spürbar, gerade wenn man eigentlich so beim Nullwachstum ein bisschen gerade die Fahrt aufgenommen hat und so wieder etwas mehr erwirtschaften möchte, dann fehlen einem diese 2/3 ja am Ende des Jahres durchaus. Und das kann dann schon den Unterschied machen, ob man eben im Jahresdurchschnitt dann 0,5% gewachsen ist oder eben null.
Und würdest du aber sagen, dass die Unternehmen, also Stichwort Resilienz, auch ein Stück weit besser vorbereitet sind? Oder ich weiß nicht, dass die Politik schneller reagiert? Es wurde jetzt das Sonntagsfahrverbot für LKWs zum Beispiel aufgehoben.
Ja, das hatte man damals auch getan. Also man hat dann eben den LKW-Verkehr zugelassen. Das betrifft ja jetzt nicht nur den Rhein als Schifffahrtsweg, sondern eben auch andere Flüsse wie die Elbe beispielsweise. Das erleichtert die Geschichte natürlich etwas. Ich gehe auch davon aus, dass die Unternehmen sich an der Stelle schon auch verändert haben. Also wenn ein Unternehmen oder ein großer Chemiestandort von BASF beispielsweise sich da jetzt nicht intensiver drauf vorbereitet hat, dann haben sie ihre Hausaufgaben auch aus dem Jahr 2018 nicht so wirklich gut gemacht. Insofern dürften die Auswirkungen vielleicht etwas geringer sein, aber trotzdem bleibt es dabei, dieser Schifffahrtsweg ist ein ganz zentraler für die wirtschaftliche oder industrielle Leistungsfähigkeit Deutschlands.
Das waren die Makroscope Shorts im August mit Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Danke, Klaus. Wir hören uns im September wieder, kurz nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt dann. Also da steht schon mal ein Thema fest, würde ich sagen. Und vorher nimmst du noch mal eine längere Makroscope-Folge mit meinem Kollegen Philipp Eins auf. Was habt ihr da für einen Schwerpunkt?
Ja, wir schauen noch mal auf Beschäftigung und die Frage, wie eigentlich Regionen aufgestellt sind, wie krisensicher sind sie eigentlich. Und da kann man sich überlegen, na, was macht denn einen Arbeitsmarkt sicherer? Da sprechen viele immer sofort über Kurzarbeitergeld, aber wir haben herausgefunden, naja, so strukturell besser dastehen eigentlich die Regionen, die diversifizierter aufgestellt sind, also die eben nicht nur einen Branchenschwerpunkt haben. Und die Regionen funktionieren besser, in denen der Wechsel zwischen Branchen besser funktioniert, also schneller ist. Und das ist so ein bisschen interessante Lehre, kann man auch drüber diskutieren, wie man sowas besser organisiert für die Zukunft.
Ja, klingt interessant. Wenn Sie über den Sommer mal eine Folge von Makroscope verpasst haben sollten, das ist kein Problem. Es gibt alle Folgen zum Nachhören auf den gängigen Podcast-Plattformen. Dort können Sie uns auch bewerten und kostenfrei abonnieren. Mein Name ist Franziska Walser. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.